Okay, ja, also ich bin gebeten worden, dass ich heute Abend noch etwas sage zum Thema Freiheit, beziehungsweise zu der Frage, wie die Griechen respektive die Athener den Freiraum des Politischen, von dem ich gestern gesprochen habe und dessen Gründungsgeschichte in Gestalt der Tragödie der Eumeniden, ich Ihnen ja versucht habe darzustellen, wie sie ihn bespielt haben, wie sie ihn kultiviert haben, wie sie Politik oder das Miteinander in der Polis so gestaltet haben, dass dieser Freiraum bewahrt bleiben konnte, zumindest für eine Spanne Zeit. Und wenn es darum geht, dann werde ich mich vor allen Dingen der sogenannten goldenen Zeit des klassischen Athen zuwenden. Das ist die Mitte des 5. Jahrhunderts vor Christus, etwa zwischen 460 und 430 vor Christus. Das sind nur 30 Jahre. Aber in diesen 30 Jahren haben die etwa 20.000 Bürger der Stadt Athen Unglaubliches geleistet. Wir haben heute Morgen den Parthenon gesehen. Der ist genau in dieser Zeit entstanden, 450. Wir haben schon einiges davon gehört, heute Morgen auch bei der Führung, wie die Athener ihre Demokratie organisiert haben. Heute Abend nun möchte ich da noch etwas tiefer einsteigen und Ihnen etwas davon darstellen, wie die Athener Bürgerschaft dasjenige ausgeübt hat, was ich gerne die Kunst der Freiheit nennen möchte. Bevor ich damit loslege, möchte ich aber noch einmal kurz auf das zurückgreifen, was wir gestern Abend schon miteinander gesprochen haben, um auch die Brücke zu bauen und noch ein bisschen die Vorgeschichte zu erzählen, bevor ich Ihnen dann in meinem Hauptteil darstellen möchte, wie die Athener Polis organisiert war, also wie eigentlich diese Demokratie in diesen 30 Jahren der Blüte funktioniert hat. Und ganz zum Ende, um damit vielleicht auch unser Gespräch einzuleiten, möchte ich dann einige Vorschläge herleiten, was man von den alten Griechen, von den Athenern und ihrer Demokratie für die Gegenwart lernen kann, wobei ich gerne den Fokus auf, ich glaube, die wichtigste politische Herausforderung lenken möchte, vor der wir alle miteinander stehen, nämlich die Frage, wie das politische Projekt Europa gelingen kann. Dafür zum Ende hin ein paar Vorschläge, inspiriert vom Geist der alten Athener. Beginnen möchte ich mit einem Zitat, diesmal aber mit einem antiken Zitat, das ich bei dem antiken Autor Plutarch gefunden habe. Plutarch lebte im 3. Jahrhundert nach Christus, ist also eher Spätantike, und er blickte bereits auf die Vergangenheit und die große Zeit der Athener Demokratie zurück. Plutarch hat eine dankenswerterweise überlieferte, wunderbare Reihe von Biografien über griechische Persönlichkeiten geschrieben, die er immer ins Verhältnis zu römischen Persönlichkeiten gesetzt hat. Und in seiner Biografie des Athener Staatsmanns Themistokles, von dem wir bereits gehört haben, er war derjenige, der die Flotte der Athener der Befehlshaber über die Flotte war, als die Athener ihren großen epochalen Sieg über die Perser bei Salamis vor fast genau 2500 Jahren feierten. Und Plutarch stellt in dieser Biografie uns die Szene vor Augen, dass der Themistokles an den Hof des persischen Königs geführt wird und dort von eben dem persischen König mit folgenden Worten begrüßt wird. Von euch Griechen sagt man, dass ihr Freiheit und Gleichheit mehr als alles andere schätzt. Von euch Griechen sagt man, dass ihr Freiheit und Gleichheit mehr als alles andere schätzt. Und dann interessant, bei uns in Persien hingegen ist unter einer Menge trefflicher Gesetze dies das Schönste, dass man den König verehren und ihn als Bild der alles erhaltenen Gottheit anbeten soll. Da sehen wir also, wie zwei grundlegend unterschiedliche Politikverständnisse hart aufeinanderprallen. Und so haben es wohl auch die Griechen der Antike erlebt. Persien gleichsam als Inbegriff eines autokratisch-monarchischen Systems und eben die Athener im Selbstverständnis ihrer Demokratie, ihrer Polis, als Repräsentanten eines gänzlich anders gearteten politischen Systems, dem es vor allen Dingen um zweierlei geht, nämlich um Freiheit und um Gleichheit. Über die Gleichheit haben wir gestern bereits miteinander gesprochen, als ich Ihnen erzählt habe von Solon von Athen, dessen wichtigstes Verdienst es gewesen ist, mit seinen solonischen Reformen am Beginn des 5. Jahrhunderts vor Christus Übergang, Moment, ich bin schon wieder mit den Zahlen durcheinander, am 6. Jahrhundert vor Christus, der damit begonnen hat, in Athen eine Konstitution zu etablieren, die den Bürgern der Stadt Gleichheit vor dem Recht garantierte. Der griechische Begriff dafür ist Isonomia. Isonomia war, wenn man so will, Solons Antwort auf die Forderung, Sie erinnern sich daran, ich hatte davon gesprochen, einiger radikal-demokratischer Kräfte in Athen bzw. in Attika, die eine Isomoiria verlangten, also eine gleiche Aufteilung des Grundbesitzes. Nicht das war die Gleichheit, die den Athenern wichtig war, sondern den Athenern war wichtig, Gleichheit vor dem Recht. Wir sind alle sehr verschieden. Die Athener wussten auch, dass es unterschiedliche soziale Schichten gibt, dass es unterschiedliche Einkommensstufen gibt, dass die Menschen einfach verschieden sind. Deshalb ging es in der Idee der Gleichheit, wie sie in der Athener Polis entwickelt wurde, nicht darum, alle gleich zu machen, wie wir es aus manchen kommunistischen Systemen des 20. Jahrhunderts kennen oder aus dem Maoismus, wo gleichsam alle auf ein Level gebracht werden sollten. Nein, die Idee der Griechen der Gleichheit war, vor dem Recht sind alle gleich. Gleiches Recht für alle. Um dann die Unterschiedlichkeit der Bürger so zu organisieren, dass aus der Vielfalt der unterschiedlichen Begabung, Qualitäten, Kompetenzen und so weiter doch die Polis als ein in sich stimmiges, ganzes, diverses, aber dabei auch schönes und vor allen Dingen harmonisches System geboren werden kann. Ich hatte Ihnen dargestellt, dass Solon diese Idee der Harmonia, die in der politischen Sphäre in die Dikaiosyne, in die Gerechtigkeit übersetzt werden sollte, allen voran von Delphi übernommen hatte, wo die Künstlerschaft schon seit dem 7. Jahrhundert sich immer dafür stark gemacht hatte, den Geist des Friedens und der Freundschaft, wie Platon es später in seinem großen Dialog über die Gesetze formulierte, in Griechenland zu kultivieren, um auf diese Weise sicherzustellen, dass dieses bunte, chaotische Griechenland mit seinen vielen Stadtstaaten, die ständig miteinander konkurrierten, doch irgendwie eine Einheit sein kann. Und die gleiche Idee versuchte eben Solon nach Athen zu übertragen, indem er das Konzept der Eunomia, der guten Gesetzgebung, in Athen zu operationalisieren versuchte durch die Gesetzgebung, die solonischen Reformen, die eben damals zu Beginn des 6. Jahrhunderts von ihm etabliert worden sind. Was Solon damit de facto etablierte, ist eine politische Form, die dann mehr als 100 Jahre später Platon in dem gerade von mir erwähnten Dialog über die Gesetze die Nomokratia genannt hat. Die Herrschaft des Rechts. Eigentlich die Urszene der Rechtsstaatlichkeit oder des rechtsstaatlichen Denkens, das eben für das Verständnis des Politischen der Griechen von fundamentaler Bedeutung war. Ohne eine verlässliche Rechtsordnung, die dieses Eunomia-Prinzip der Gerechtigkeit und Harmonie der Polis zu operationalisieren versucht, kann das Politische nicht gelingen. Kann der Raum des Politischen, dieser Freiraum des kollektiven menschlichen Handelns, nicht auf eine segensreiche, denken Sie an die Eumeniden, auf eine segensreiche Weise mit Leben gefüllt werden. Es braucht Recht in einer Polis. Platon sagte dementsprechend ein Zitat, das ich sehr schätze, das ich Ihnen gerne auch mitteilen möchte. Einem Staat, in welchem das Gesetz unter der Willkür der Herrscher steht und ohne Macht ist, sehe ich den Untergang bevorstehen. Wiederhole, einem Staat, in welchem das Gesetz unter der Willkür der Herrscher steht und ohne Macht ist, sehe ich den Untergang bevorstehen. Wo es dagegen Herr ist, über die Herrscher und sie, die Herrscher, Diener des Gesetzes sind, da sehe ich Wohlstand und alle Güter erblühen, welche die Götter den Staaten verleihen. Rechtsstaatlichkeit, das heißt aber Rechtsstaatlichkeit, die rückgebunden bleibt an das Grundprinzip der Gerechtigkeit und der Harmonie, wie es von Delphi propagiert wurde und wie es die Griechen in Gestalt ihres Gottes Apollon verehrten, das ist das tragende Fundament eines politischen Raumes, des Raumes der Freiheit. Nur da, wo die Rückbindung an dieses Grundprinzip von Harmonie und Gerechtigkeit gewährleistet ist, kann ein Freiraum gebaut werden. Alles andere ist vielleicht ein Raum der Willkür. Ja? Wenn eben wie der persische Großkönig, der ein Monarch ist, der sagt, ich will dies und das soll jetzt Gesetz sein, ungeachtet der Frage, ob dieses Gesetz rückgebunden ist an ein universelles Prinzip wie das Harmonieprinzip, dann ist das kein Freiraum, sondern dann ist es ein Raum, der eben nicht die Freiheit des menschlichen Handelns zulässt. Das heißt, Freiheit im griechischen Verständnis, und ich kann es nicht oft genug wiederholen, gibt es nur, wo gleichzeitig das politische Handeln rückgebunden bleibt an eine normative, gut begründete, rationale Grundlage. Und das war es, was für die attische Demokratie konstitutiv war. Jetzt hatten wir aber darüber gesprochen, dass die Rechtsordnung, die Eunomia, wohl das Fundament des Raumes des Politischen darstellt, dass dieser Raum, oder man könnte auch sagen, das Fundament und die Architektur des Raumes des Politischen sicherstellt, dass dieser Raum nun aber mit Leben gefüllt werden muss. Und Sie erinnern sich daran, dass ich gestern von der Göttin Athene erzählte und von der durch sie manifestierten oder versinnbildlichten politischen Kompetenz, die die griechischen Denker mit dem Begriff der Phronesis, der praktischen Klugheit, und der Peito, der Überredungskunst, also der, man könnte sagen, kommunikativen Intelligenz, zu fassen versuchten. Das heißt, der Raum des Politischen, der getragen ist vom Fundament der Rechtsstaatlichkeit, die gebunden bleibt an das Rechtsprinzip, braucht eine kluge Kultur. Er braucht, wenn Sie so wollen, bürgerliche Qualitäten, Kompetenzen und Tugenden, die auszuprägen und die auszubilden, deswegen die Kernaufgabe einer Polis ist. Platon, genau wie sein Schüler Aristoteles, an dessen Wirkungsstätte wir uns hier befinden, waren beide der Überzeugung, dass es die wichtigste Aufgabe einer Polis ist, dafür Sorge zu tragen, dass diese politischen Tugenden, allen voran eben die Phronesis, die praktische Klugheit, über die Aristoteles ein ganzes Buch in seiner Ethik geschrieben hat, auf eine immer wieder neue und angemessene Weise transportiert und kultiviert werden. Nur so, davon war Aristoteles, den ich vielleicht hier an Ort und Stelle noch einmal zitieren darf, zutiefst überzeugt, nur so wird es möglich sein, dass der Mensch, also wir alle, auf eine menschenwürdige und uns Menschen angemessene Weise leben können. Anthropos zoon politikon estin, sagt Aristoteles im ersten Buch seiner Politik. Der Mensch ist ein zoon politikon, ein politisches Lebewesen. Wenn man es genau übersetzt, bedeutet das so viel. Der Mensch ist ein Wesen, jetzt müssen Sie gut zuhören, dem es wesentlich ist, einem Gemeinwesen anzugehören. Wir Menschen sind wesentlich Polites, Bürger. Bürger eines politischen Gemeinwesens, aber auch Bürger des Kosmos, Kosmopolites. Wir sind immer zugehörig und es kommt darauf an, dass wir aus dem Bewusstsein der Zugehörigkeit zur Polis leben. Nur dann können wir das, was Menschsein auszeichnet, wirklich zur Entfaltung bringen. Nur dann können wir das Potenzial des Menschseins entfalten. Die Athener Polis, meine Damen und Herren, dieser 30 Jahre in der Mitte des 5. Jahrhunderts vor Christus, hat nach meinem Dafürhalten den Beweis dafür angetreten, dass diese These stimmt. Denn was dort geschehen ist, ist tatsächlich eine beispiellose Entfaltung menschlichen Potenzials. Die Athener Polis in der Zeit der sogenannten goldenen Zeit, man nennt dies auch das perikleische Zeitalter, weil diese Zeit wesentlich von dem Staatsmann Perikles geprägt war, hat eben eine kulturelle Blütezeit hervorgebracht, die beispiellos ist. Jeder, der heute Morgen sich den Parthenon angeschaut hat, wird es sofort verstehen. Man sagt ja immer, eine Demokratie ist schlecht für die Kunst, weil viele Köche verderben den Brei. Und über Kunstwerke demokratisch abstimmen zu wollen, geht immer in die Hose. Der Bau des Parthenon wurde von der Athener Bürgerschaft beschlossen. Und zwar von der Vollversammlung, 5000 Leute. Alle waren der Meinung, wir wollen den Parthenon bauen. Es gab auch welche, die dagegen waren, aber man beschloss es. Das heißt, die Demokratie kann durchaus auch große Kunstwerke generieren. Aber was ich sagen will, tatsächlich in der Blütezeit der attischen Demokratie war es möglich, im Sinne des Aristoteles Mensch zu sein, weil man einen Freiraum des Politischen geschaffen hatte, in dem die Menschen, die an diesem Freiraum des Politischen beteiligt waren und darauf Einfluss nehmen konnten, menschliche Potenziale und Qualitäten, menschliche Tugenden, wie die Griechen sagten, zur Entfaltung bringen konnten. Und das Ganze in der Gestalt, in der Ordnung der Athener, der attischen Demokratie. Was war das nun für eine Ordnung? Darüber möchte ich gern zu Ihnen reden und zunächst noch einmal kurz die Vorgeschichte rekapitulieren. Über Solon hatten wir schon gesprochen. Das war der erste Wegbereiter. Solon stellte mit seinen Reformen sozusagen die große Weiche, über die der Zug der europäischen Kultur in Richtung Demokratie fahren konnte. Es brauchte dann nochmal ein knappes Jahrhundert, bis am Übergang vom 6. zum 5. Jahrhundert vor Christus ein weiterer bedeutender Athener Staatsmann, der im Übrigen aus der gleichen Familie stammte wie Solon, einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung attische Demokratie tätigen konnte, nämlich Kleisthenes. Die kleisthenischen Reformen hat vielleicht noch der ein oder die andere aus dem Geschichtsunterricht in Erinnerung. Kleisthenes ordnete die Athener Polis neu und bei ihm wurde zum ersten Mal die Idee gleichsam kodifiziert, dass eben die Isonomia, die Gleichheit vor dem Recht, zur Grundlage der attischen Verfassung werden sollte. Kurz danach aber mussten die Athener zunächst einmal der äußeren Bedrohung durch die Perser, mussten sie damit fertig werden, sodass die Entwicklung der Demokratie in Athen ein bisschen ins Stocken geriet. Denn natürlich die Herausforderung, dieses übermächtige persische Großreich davon abzuhalten, das kleine, harmlose Athen sich zu unterwerfen, war immens. Wenn man sich einfach die Landkarte anschaut, dieses winzige Athen sieht man daneben das persische Großreich, das ging im Prinzip vom Indus, das gesamte Schwarze Meer bis nach Ägypten und Nordgriechenland. Das war schon pretty challenging, wie der Engländer sagt. Sie kennen die Geschichte, erst Marathon, dann 10 Jahre später Salamis. Die Athener haben es tatsächlich geschafft, das übermächtige Persien abzuwehren und auf diese Weise die Freiheit, die den Athenern, wie wir gehört haben, so wichtig war, zu wahren. Danach konnte Athen natürlich seinen Einfluss im gesamten hellenischen Kulturraum geltend machen. Man hatte ja als Athener die Perser besiegt. Daraufhin wurde der attische Seebund, der im Prinzip das ganze östliche Mittelmeer umfasste, zu einem politischen Bündnis, das zunehmend an Einfluss gewonnen hat und das auch zu einem beträchtlichen Zuwachs an ökonomischer Kraft in Athen geführt hat. Athen war mächtig und es war letzten Endes so aufgebaut, dass man eben bis in die Mitte des 5. Jahrhunderts ein Gleichgewicht hatte zwischen der alten aristokratischen Ordnung, die durch den Areopag, von dem ich gestern gesprochen habe, von dem Areopag repräsentiert wurde, und den bereits in rudimentärer Form vorhandenen demokratischen Strukturen mit der Volksversammlung, dem Rat der 500, über die ich gleich noch sprechen werde. Dann kam es eben im Jahr 460 zu der Maßnahme, dass Ephialtes, von dem ich gestern sprach, die Demokratie quasi zur alleinigen politischen Ordnung in Athen etabliert wurde. Und wenig später kam es dann dazu, dass sich der Athener Staatsmann Perikles zu der prägenden Gestalt dieser Demokratie entwickelte und über Jahre hinweg immer wieder in das höchste Amt oder in eines der wichtigsten, verantwortungsvollsten Ämter der Athener Polis gewählt wurde, nämlich in das Amt des Strategen. Deswegen konnte Perikles diese Epoche der Athener Demokratie maßgeblich prägen, was dann eben dazu geführt hat, dass man sie heute auch die perikleische Zeit nennt. Entscheidend nun dafür, dass diese Zeit zu einer solchen Blütezeit werden konnte, war, zumindest nach der Einschätzung mancher Althistoriker und auch Philosophen, der Umstand, dass die Athener Verfassung, die dann in Kraft gesetzt wurde, eine durchaus kluge Verfassung gewesen ist. Und was man darunter im Einzelnen verstehen kann, das möchte ich Ihnen nun noch etwas genauer darstellen. Von zentraler Wichtigkeit ist in diesem Zusammenhang, dass die Athener Polis ihre Bürgerinnen und ihre Bürgerinnen leider nicht, ich verwechsel, ich sage es immer wieder, nein, ihre Bürger dazu ermutigte, tätig zu werden, sich selber einzusetzen, praktisch in das Geschäft der Politik einzugreifen. Auch dazu, und das Ganze war getragen von einem von einem beispiellosen Bewusstsein, dass eine Polis, wenn sie denn gemeinschaftlich agiert und die Bürger einer Stadt sich zusammenschließen, um gemeinsam Politik zu machen, dass sie Unglaubliches leisten können. Wie es ja die Abwehr der Bedrohung durch das persische Großreich unter Beweis gestellt hat. Es gibt dazu ein ganz schönes Zitat von dem Komödiendichter Eupolis, der in einer seiner Komödien einmal den Satz ausspricht: Was ist den Athenern zu tun unmöglich? Also Athen erlebte sich ein bisschen ähnlich wie die Vereinigten Staaten von Amerika als das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und der berühmte Komödiendichter Aristophanes lässt einmal in einer seiner Komödien einen alten Athener sagen: Selbst was unverständig wir beschließen und verkehrt, das wird zu unserem Besten doch zuletzt gekehrt. Also man hatte das Gefühl, egal was wir machen, irgendwie geht es gut aus. Und tatsächlich scheint das über 30 Jahre auch tatsächlich funktioniert zu haben. Christian Meyer, den ich ja gestern schon mehrfach zitiert habe, schreibt in diesem Zusammenhang Folgendes. Die Athener wollten in ganz bestimmter Weise leben. Als Mittel, darüber darf man sich natürlich nie hinwegtäuschen, hatten sie Sklaven. Sie selbst waren frei. Sie mochten arbeiten, ihre Reichtümer mehren, sich bestimmte Aufgaben setzen, mochten auch nach Unabhängigkeit ihrer Stadt streben und sicher auch nach Macht. Aber all dies, und jetzt hören Sie wieder den Kopf. All dies, und das ist jetzt wieder der Geist von Delphi, all dies nicht im Übermaß. Wichtiger als die Macht war ihnen im Allgemeinen das Leben selbst. Die Geselligkeit, die Öffentlichkeit, auch der Sport. Man mag im Übrigen Griechenland die Nase gerümpft haben über die Athener, die kein anderes Fest kannten, als das Notwendige ins Werk zu setzen und die tatenlose Ruhe für ein schwereres Los hielten als mühselige Unmuße. Die Athener waren tatkräftig, sie wollten etwas tun und sie wollten gemeinsam an ihrer Polis arbeiten. Der große Historiker Thukydides hat in einer von ihm wahrscheinlich fingierten Rede des Perikles eben diesem großen Athener Staatsmann die viel zitierten Worte in den Mund gelegt: Bei uns in unserem Staat heißt ein untätiger Bürger nicht ein fauler Bürger, sondern ein schlechter Bürger. Das heißt, tatkräftig mitmachen, aktiv sein, ganz im Sinne der Göttin Athene, das war es, was für die Athener Polis, für das Bürgerverständnis und Bürgerbewusstsein dieser Menschen von ausschlaggebender Bedeutung war. Freiheit war für sie immer die Freiheit, etwas zu tun und nicht so sehr wie bei uns die Freiheit, seine Meinung zu äußern oder dergleichen. Man wollte handeln. Aber wie? Wie machte man das? Auch dazu noch einmal ein Zitat von Christian Meyer, das das sehr schön zusammenfasst. Die attische Demokratie folgte zwei Grundsätzen. Erstens sollten alle Entscheidungen möglichst in der Öffentlichkeit aufgrund öffentlicher Diskussion gefällt werden, und zwar jeweils vom größtmöglichen Gremium. Möglichst viele beteiligen, möglichst transparent. Zweitens sollten die Bürger, soweit es ging, an der Politik, auch an den Ämtern beteiligt sein. Was zugleich bedeutete, dass deren Besetzung nicht durch organisierten Einfluss, also etwa durch Adelsgruppen, bestimmt sein durfte. Es sollte überhaupt, und das ist ganz wichtig, es sollte überhaupt Organisation von Einfluss, Manipulation von kleinen Kreisen aus nicht stattfinden. Man wollte also verhindern, dass sich bestimmte Interessengruppen innerhalb der Polis auf intransparenten Wegen durchsetzen konnten und auf diese Weise das Heft des Handelns der Polis an sich reißen würden. Was hieß das nun konkret? Dank Aristoteles, vielleicht auch nicht dank Aristoteles, sondern eines seiner Schüler, die hier in der Schule des Peripatos bei Aristoteles studiert hatten, wir wissen es nicht genau, haben wir relativ genaue Kenntnis über die Verfassung der Athener Demokratie. Es gibt eine Schrift, die glücklicherweise überliefert worden ist. Der Staat der Athener heißt es in der Übersetzung, Politeia ton Athenaion, die unter dem Namen des Aristoteles überliefert worden ist. Aber wie gesagt, wir wissen nicht genau, ob es wirklich aus der Hand des Aristoteles kommt. Aber aus diesem Text sind wir recht gut darüber informiert, was eigentlich Demokratie im Athen der periklesischen Zeit war. Ich möchte das Ihnen vor Augen führen, indem ich Ihnen die verschiedenen politischen Gremien vorstelle, die diese Polis letzten Endes konstituierten. Das wichtigste Gremium war die Volksversammlung, die an einem Versammlungsort namens Pnyx oberhalb der Agora, wo wir gestern Abend waren, tagte. Die Volksversammlung kam 3 oder 4 Mal pro Jahreszehntel, ja, die Athener rechneten das Jahr hatten das Jahr in 10 Einheiten aufgeteilt, kam also 3 oder 4 Mal pro Jahreszehntel zusammen. Um allerdings, das waren viele, die da zusammenkamen, ja, um entscheidungsfähig zu sein, wurden die Themen, die in der Volksversammlung diskutiert wurden, vom sogenannten Rat der 500 vorbesprochen. Der Rat der 500 war in gewisser Hinsicht so etwas wie das Exekutivorgan, aber die Volksversammlung letztendlich, wenn man es auf die modernen Verhältnisse abbilden möchte, das eigentlich legislative Gremium. Die Volksversammlung, jeder Bürger, der in der Volksversammlung mit dabei war, konnte in der Volksversammlung Anträge vorbringen. Er konnte auch auf die Vorschläge, die aus dem Rat der 500 kamen, Änderungswünsche einbringen, die dann vom Rat der 500 wiederum verhandelt werden mussten. Das heißt, tatsächlich jeder freie Bürger der Polis Athen hatte die Möglichkeit, seine eigenen Standpunkte und Interessen in die Volksversammlung einzubringen. Für wichtige Beschlüsse, etwa über Krieg und Frieden oder über den sogenannten Ostrakismus, von dem wir gestern schon gehört haben, als wir auf der Agora waren. Das war das sogenannte Scherbengericht, mit dem die Volksversammlung unliebsame Politiker oder solche, von denen man fürchtete, dass sie der Demokratie gefährlich werden könnte, außer Landes verweisen konnte. Für diese gravierenden Beschlüsse mussten mindestens 6.000 Stimmen abgegeben werden. Wir wissen nicht genau, wie viele Leute in der Athener Volksversammlung tatsächlich zusammenkommen konnten. Man schätzt bis zu 20.000, wobei sicherlich niemals alle Bürger tatsächlich gleichzeitig in der Pnyx gewesen sind. Aber da war sehr viel Platz für sehr viele Menschen. Aber wenn es zu entscheidenden Beschlüssen kommen sollte, musste man 6.000 Stimmen auf sich versammeln.